ARD. SWR 2 Forum.
Die Wiederkehr des Terrors. Gibt es einen neuen IS? Am Mikrofon ist Martin Durm. Die dschihadistischen Anschläge in Paris, in Brüssel, in London und Berlin, wir hatten das alles fast schon verdrängt. Aber das Attentat auf die Moskauer Krokus City Hall Ende März ist eben nicht nur ein bedrohliches Signal für Putins Russland. Auch der Westen muss nun damit rechnen, erneut Angriffsziel von IS-Dschihadisten zu werden. Das sogenannte Kalifat gehört zwar der Vergangenheit an, es wurde 2017 im irakischen Mosul besiegt und ging dann 2018 in Syrien unter, doch 6 Jahre später scheint es so etwas wie eine terroristische Neuauflage des berüchtigten Islamischen Staates zu geben, einen modifizierten IS. Die Basis ist jetzt Afghanistan. Welche globalen Ziele verfolgt dieser aktuelle islamistische Terror? Und warum attackiert er nun auch Russland? Und wie sollte der Westen auf diese neue Gefahr reagieren? Darum geht's in diesem SWR2-Forum. Als Gäste haben wir den Politologen und Publizisten Dr. Asim El-Difraoui von der Candide-Stiftung eingeladen. Er ist uns aus dem südfranzösischen Montpellier zugeschaltet. Und im Berliner Hauptstadtstudio sitzen Dr. Hanna Notte. Sie ist Politikwissenschaftlerin am James Martin Center, befasst sich dort vor allem mit Russland und dem Nahen Osten. Und mit dabei auch Dr. Guido Steinberger, ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik auf islamistischen Terrorismus spezialisiert, Herr Steinberg. Das, was da jetzt offenbar wieder hochkommt, hat das noch etwas mit dem alten IS zu tun, dem sogenannten Kalifat mit seinen dschihadistischen Massenmördern und Halsabschneidern, die ja vor allem in Mosul und in Raqqa in Syrien ihr Unwesen trieben?
Ja, ich würde auch immer noch argumentieren, dass es sich um ein und dieselbe Organisation handelt. In den Jahren 2014 bis 2017, also zur Hochzeit des Kalifats im Irak und in Syrien, hat diese Organisation Ableger gegründet. Einer dieser Ableger war der IS Khorasan, das ist also der im heutigen Afghanistan. Und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der IS in Afghanistan in gewisser Weise die zur Avantgarde des IS-Terrorismus geworden ist. Er ist der einzige von mehreren Ablegern, der in der Lage ist und auch bereit ist, international Anschläge zu verüben.
Nun gibt es Geheimdienstexperten, die sagen, dieser sogenannte ISK, so wollen wir ihn jetzt nennen, sei derzeit die gefährlichste, die aktivste Terrormiliz weltweit. Stimmen Sie dem zu?
Das kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man spricht. Wenn wir aus der Perspektive der westlichen Welt, aus der Perspektive von Europa, aus der Perspektive von Russland und China sprechen, dann stimmt das ganz ohne Zweifel. Es ist die einzige Organisation, die nachweislich in der Lage ist, internationale Ziele in Afghanistan, in Pakistan, aber wie zuletzt gesehen auch in Moskau anzugreifen. Es ist die einzige Organisation, die auch einen Propagandaapparat hat, der international aufgestellt ist. Es ist die einzige Organisation, die versucht hat, in Europa Anschläge zu verüben. Und alle anderen Gruppierungen, die es immer noch gibt, die sind nur regional unterwegs. Und wenn man es vielleicht aus der regionalen Perspektive sieht, dann ist diese Aussage, die These etwas zu steil. Es gibt nämlich noch Gruppierungen in Westafrika, die wahrscheinlich insgesamt sogar stärker sind, aber die sind nicht so international, nicht so anti-westlich ausgerichtet.
Herr Difraoui, das ist fast Ihr Revier, Westafrika. Als das Kalifat 2017-18 zusammenbrach, bildeten sich da auch in anderen Regionen, wir reden hier von Afghanistan, aber auch in anderen Regionen so etwas wie alternative Terrorzellen?
Es kommt wirklich darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Es war nicht nach dem Nach-IS, dem Nach-Kalifat, in dem sich zum Beispiel nicht nur in Westafrika, sondern in der ganzen Sahelzone, sogar dem großen Sahel, das sind so 12 Staaten, 13 Staaten, je nach Rechnung, vom Indischen Ozean bis zum Atlantik, haben sich da schon länger ganz starke IS-Ableger, Franchises herausgebildet, die für die lokale Bevölkerung eine sehr, sehr große Bedrohung sind, die immer mehr Macht gewinnen. Und wir haben bisher sehr viel Glück gehabt, dass sich diese IS-Ableger, die sehr, sehr stark sind, sich nicht Ziele in Europa ausgesucht haben und wirklich erstmal so eine regionale Agenda haben. Aber der IS ist nie verschwunden, das ist nur unser Kurzzeitgedächtnis. Aber die dschihadistischen Bewegungen, IS und Al-Qaida, sind heute wesentlich stärker als jemals zuvor, wenn man das zum Beispiel in der Anhängerschaft sieht.
Heißt also, bei der Terrorbekämpfung muss man jetzt zwei Regionen im Blick haben, nämlich zum einen Sahel und zum anderen Afghanistan.
Nicht nur das, das geht ja auch im Irak und in Syrien weiter. Da gibt es immer noch sehr viele IS-Anhänger, die sind in den Untergrund gegangen, verüben aber immer noch Anschläge. Also wir haben auch immer ein sehr eurozentrisches Bild von dem, was passiert. Und die Gefahr durch diese dschihadistische Bewegung und ihre ganzen Unterbewegungen und Ableger wächst leider weiterhin. Auch wenn in Europa, und es stimmt ja auch nicht, dass in Europa keine Anschläge stattgefunden haben mehr nach diesen ganz schlimmen Anschlägen 2015, 2016. Im letzten Jahr hat zum Beispiel ein junger Iraner in Frankreich einen Menschen getötet. Diese ganzen Kleinanschläge gehen ja weiter. Dann gab es diesen Zwischenfall in Brüssel, wo Schweden ermordet worden, die da zu einem Fußballspiel waren. Also diese ganzen kleinen Anschläge, die sollte man auch nicht verdrängen.
Frau Notte, was braut sich da zusammen? Ist das die nächste geopolitische Großkrise?
Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich die Terrorismusbedrohung jetzt aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der amerikanischen Konfrontation mit China so ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren, haben uns sehr, sehr stark auf Geo-Wettbewerb fokussiert. Aber wie die Kollegen schon gesagt haben, man darf den IS nicht aus dem Blickfeld verlieren. Der IS hat Russland schon lange im Visier gehabt, muss man dazu sagen. Also insofern kam jetzt auch diese Attacke Ende März in der Crocus City Hall nicht so überraschend. Abu Bakr al-Baghdadi, der ehemalige Anführer des IS, hatte Russland bereits 2014 zu einem der Hauptfeinde, einen der Hauptziele deklariert. Man hat Russland lange vorgeworfen, Kriege gegen Muslime zu führen. Das geht zurück auf den Sowjetkrieg in Afghanistan, dann die russischen Kriege in Tschetschenien und dann natürlich den russischen Eingriff in den syrischen Krieg 2015. Und Russland ist ja nach wie vor militärisch aktiv in Syrien. Und jetzt nach der Crocus City Hall Attack sehen wir in der IS-Propaganda auch, dass Russland weiter bedroht wird. Russland bleibt weiterhin ein Dorn im Auge des IS und deswegen kann man auch nicht ausschließen, dass wir hier vielleicht noch weitere Versuche, weitere Anschläge gegen Russland zu begehen, auch sehen werden.
Das, was in Moskau geschehen ist, was glauben Sie, ist das auch für den Westen ein Menetekel? Bedroht dieser ISK, dieser IS Khorasan auch EU-Staaten?
Also soweit ich es aus der IS-Propaganda sehen kann, geht die sowohl gegen Russland als auch gegen China, als auch ganz klar gegen westliche Staaten, gegen die USA und gegen europäische Staaten. Von daher würde ich das nicht ausschließen wollen.
Ja, die Franzosen machen sich im Moment richtig große Sorgen, gerade durch tadschikische IS-Anhänger. Der französische Geheimdienst ist auf Hochalarm durch die Olympischen Spiele und ist da extrem besorgt. Also dieses Europa-Risiko scheint gemäß den europäischen Diensten auch zu steigen.
Herr Steinberg, wie sehen Sie das? Welche Rolle spielen die Tadschiken? Welche Rolle spielen IS-Anhänger aus dem Kaukasus jetzt innerhalb dieser modernisierten Terrorneuauflage?
Die sind ganz besonders wichtig. Und das kommt nicht so ganz von ungefähr. Tadschiken haben schon zur Blütezeit des IS im Irak und in Syrien zwischen 2014 und 2017 eine sehr wichtige Rolle gespielt. Viele von denen hatten eine militärische Ausbildung. Und einer von ihnen wurde sogar zum Militärchef des IS, ganz einfach deshalb, weil er schon in seinem Heimatland ein Kommandeur des Innenministeriums, der Spezialkräfte des Innenministeriums gewesen war. Ich würde aber gerne noch den Punkt der Gefahr für Westeuropa etwas systematischer aufgreifen. Wir sehen ja beim IS durchaus eine Entwicklung. Der IS Khorasan, ISK, der IS Afghanistan hat zunächst Anschläge in Afghanistan verübt, dann in Pakistan, dann in Iran, dann in Moskau. Und damit hat er gezeigt, dass seine Fähigkeiten wachsen. Und das bedeutet zumindest theoretisch auch eine Gefahr für Europa. Und dann kann man beobachten, dass er eine genau definierte soziale Basis hat. Sprich, Mitglieder hat, Anhänger hat. Das sind entweder Afghanen oder Pakistaner oder Zentralasiaten. Und da dominieren im Moment die Tadschiken. Er ist also überall dort eine besonders große Gefahr, wo es besonders viele Tadschiken gibt. Und deswegen war der Anschlag in Moskau auch kein Zufall. Es leben ja zwischen 1 und 2 Millionen, wenn ich richtig informiert bin, Frau Notte, Tadschiken in Russland, die dort arbeiten. Also in der auch mehrheitlich Männer. Und in Frankreich und in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden hat es in den letzten Jahren ein deutliches Anwachsen der zentralasiatischen Gemeinden gegeben, aber auch anderer russischsprachiger Gruppen, wie beispielsweise der Tschetschenen. Und wenn man sich anschaut, wer verdächtigt wird in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren, Anschläge im Auftrag des ISK geplant zu haben, dann wird man feststellen, da sind sehr viele Tadschiken dabei, aber auch sehr viele Tschetschenen oder andere Kaukasier und das ist allerdings etwas überraschender, ethnisch albanische junge Männer, die häufig hier geboren sind.
Es ist ganz interessant mit der Radikalisierung und der Rekrutierung von Tschetschenen und Zentralasiaten und von Tadschiken. Ich habe mir das im Detail angeschaut, 2015, 2016, als ich in Moskau gelebt und gearbeitet habe. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als Russland in Syrien in den Krieg eingestiegen ist. Zu dem Zeitpunkt schon ist man davon ausgegangen, dass etwa 2500 bis 3000 Russen aus diversen nordkaukasischen Republiken in Syrien und im Irak waren. Zum einen dem Islamischen Staat beigetreten sind, aber auch Al-Qaida-nahen Strukturen und dann etwa 2.000 bis 3.000 Zentralasiaten, vor allem Tadschiken. Das Interessante jetzt ist, es gibt bestimmt die Tadschiken, die auch im Heimatland rekrutiert werden. Aber die Mehrzahl wird tatsächlich, laut Studien, als Gastarbeiter in russischen Großstädten rekrutiert. Es gibt eine sehr hohe Anzahl von Tadschiken, die aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse eben nach Russland gehen, um dort zu arbeiten, um Geld zurückzuholen, überweisen zu den Familien und Studien zeigen, dass diese Tadschiken oftmals im Heimatland nicht besonders als religiös aufgetreten sind, sondern sich eher der Religion zugewandt haben in Russland, oftmals natürlich isoliert waren, unter prekären Verhältnissen gelebt haben. Dieser Abriss von sozialen Banden und Familienstrukturen hat diese Menschen dann empfänglicher gemacht für bestimmte Imame, die dann in informellen Moscheen auch diese Leute angeworben haben und deswegen sahen wir einen relativ großen Strom an rekrutierten Tadschiken, die dann eben nach Syrien und in den Irak gegangen sind in diesem Zeitraum. Man geht etwa von, ich glaube, 2000 im Zeitraum von 2012 bis 2018 aus. Ich weiß jetzt nicht, wie die neuesten Zahlen aussehen, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass Rekrutierung wirklich auch sehr stark in Russland stattgefunden hat.
Aber wie war das möglich, Frau Notte? Putin schickt seinen Geheimdienst in die letzten Winkel des Landes, um dort potenzielle Gefährder aufzuspüren, Oppositionelle zu verfolgen. Wie ist es möglich, dass in so einer Atmosphäre dann sich so ein Rekrutierungspool bildet für radikale Islamisten?
Das ist eine interessante Frage. Das stimmt schon, dass die lokalen Sicherheitsstrukturen in den Jahren auch sehr massiv gegen dieses Problem vorgegangen sind, auch gegen den islamistischen Untergrund im Nordkaukasus, sprich in Dagestan, in Tschetschenien. Man hat aber auch versucht, dieses Problem irgendwie zu beseitigen. Eben wurden die Olympischen Spiele in Paris erwähnt. Es gab 2014 auch Olympische Spiele in Sotschi. Und die russische Führung wollte damals unbedingt, dass diese Spiele ohne Vorfälle, ohne terroristische Anschläge über die Bühne gehen, um das schöne Russland sozusagen der internationalen Gemeinschaft zu präsentieren. Mhm. Und was man im Vorfeld dieser Olympischen Spiele gesehen hat, ist, dass eben auch ganz viele ins Ausland vertrieben wurden. Also einfach der islamistische Untergrund ein Stück weit rausgetrieben wurde. Viele sind damals in die Türkei gegangen, irgendwann später auch durchaus in Syrien und im Irak aufgetaucht. Das ist mal das eine. Also die Russen sind diesem Problem natürlich nicht ganz beigekommen. Und was jetzt die letzten zwei Jahre betrifft und die kürzliche Attacke, da würde ich doch sehr stark argumentieren wollen, dass sich die russischen Sicherheitsstrukturen in den letzten zwei Jahren so sehr mit der Ukraine beschäftigt haben und mit vermeintlichen Staatsgegnern, Antikriegsaktivisten, LGBTQ-Aktivisten. Und das hat so viel Kapazität gefordert, dass sicherlich auch weniger Aufmerksamkeit und weniger Ressourcen vielleicht in die Terrorismusbekämpfung und in das Monitoring von islamistischen Strukturen gegangen ist, dass man das also ein Stück weit vernachlässigt hat in den letzten, in den letzten zwei Jahren.
Also das russische Regime hatte diese Leute nicht auf dem Schirm. Herr Difraoui, hatten wir im Westen die womöglich auch nicht auf dem Schirm? Sie sagen, Frankreich ist jetzt alarmiert wegen möglicher tadschikischer, tschetschenischer Dschihadisten. Von denen war ja in den letzten Jahren kaum die Rede. Wenn wir von Dschihadisten sprachen, assoziierten wir ja immer damit Araber.
Also die Tschetschenen sind schon länger eigentlich auf dem Schirm der europäischen Dienste. Die Tschetschenen waren ja auch in Frankreich in den letzten Jahren an ganz schlimmen Attentaten dabei. Als dieser Schullehrer vor mehreren Jahren ermordet wurde, ganz grausam vor seiner Schule, Samuel Paty, war das auch ein Tschetschene. Aber die Tschetschenen stellen die Geheimdienste vor ganz besondere Herausforderungen. Es ist eine ganz seltene Sprache zum Beispiel. Und wenn die nicht mit untereinander Russisch reden, dann sind sie zum Beispiel sehr schwer abzuhören, weil es nicht genug Übersetzer gibt, ganz einfach. Das sind auch Clan-Strukturen, in die man nicht so einfach reinkommt. Die Tschetschenen zum Beispiel sind eine ganz spezielle und große Herausforderung für die deutschen und aber auch die französischen Dienste. Ich wollte nur noch mal ein ganz kleines Wort zu Russland sagen, wo sich Frau Notte natürlich wesentlich besser auskennt. Aber ich habe das starke Gefühl, dass gerade der russische Rassismus, der existiert gegenüber Menschen, die aus Zentralasien stammen, gegenüber Tadschiken etwa. Und natürlich die Repression, die jetzt auch immer schlimmer wird, gegen die Gastarbeiter, die Gastarbeiter in Anführungsstrichen, die da in Russland sind. Und dass sich dadurch natürlich noch viel mehr Menschen innerhalb Russlands radikalisieren könnten.
Herr Steinberg, wenn wir vom ISK reden, dann hat man immer den Eindruck, es handle sich dabei um ein afghanisches Phänomen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Potenzial, das die Dschihadisten in Tadschikistan, Tschetschenien sehen. Umfasst das auch diesen Begriff Khorasan, der ja eigentlich ja bislang etwas rätselhaft war, aber ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, das geht zurück auf eine Provinz im 3. Jahrhundert nach Christus, die sowohl Iran als auch Kaukasus und Afghanistan umfasst haben. Also ist das auch ein Zeichen dafür, dass man einen Anspruch hat, der sich eben nicht nur auf Afghanistan beschränkt?
Ja, es ist tatsächlich eine historische Region, zunächst einmal keine Provinz, sondern eine historische Region, die in der Regel große Teile Afghanistans umfasst, den Nordosten Irans und den Süden Zentralasiens mit großen Teilen von Usbekistan und Tadschikistan. Und der IS hat diese Bezeichnung vor allem deshalb gewählt, weil es eine historische Region ist, die auch in der islamischen Geschichte und auch in der islamischen Apokalypse eine Rolle spielt. Wir haben es tatsächlich zunächst einmal mit einer afghanischen Organisation zu tun. Der ISK ist 2015 in Afghanistan entstanden, wurde allerdings zunächst einmal angeführt von pakistanischen Taliban. Das sind Pashtunen von der anderen Seite der Grenze, die sich aus unterschiedlichen Gründen von den Taliban, von den pakistanischen Taliban losgesagt haben und dem IS angeschlossen haben. Und sie haben dann profitiert von sehr großzügiger Finanzierung aus dem Nahen Osten. Wir erinnern uns ja, dass der IS sehr, sehr reich war, sehr viele Geldmittel hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat. Und sie haben sich dann an diese Organisation angeschlossen und haben die Taliban bekämpft. Und der Sturz der Taliban ist immer noch das allerwichtigste Ziel dieser Organisation. Danach kommt dann eben die Übernahme der Macht in Teilen Ostafghanistans, vielleicht auch in Pakistan. Iran ist ein wichtiger Feind und das ist auch ein wichtiger Unterschied zu Al-Qaida. Al-Qaida hat mit den Iranern in den letzten 20 Jahren immer mal wieder kooperiert. Und dann geht es schon ins Ausland, dann kommen Feinde wie Russland und China. Ich hatte das eben schon kurz gesagt, die soziale Basis der Organisation sind Afghanen, vor allem Pashtunen, aber nicht nur. Es gibt auch sehr viele ethnische Tadschiken aus Afghanistan, die beim IS sind. Dann kommen die Pakistaner dazu und dann sehr viele Zentralasiaten. Und diese Zentralasiaten, die sind der Schlüssel zur Welt, die sprechen in der Regel Russisch. Und das sind diejenigen, die für die Planung der internationalen Operationen zuständig sind. Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht, ganz einfach deshalb, weil es dem ISK bisher an Ausländern aus der westlichen Welt fehlt. Die schaffen es nicht mehr zum IS nach Afghanistan zu kommen. Das ist nicht so leicht wie nach Syrien. Und deswegen fehlt ihm so etwas die Schlagkraft in Europa. Aber er hat diese Schlagkraft in Russland, im Iran und auch in Pakistan.
Heißt also, er kann nicht in Europa rekrutieren, so wie das der IS in früheren Zeiten getan hat.
Nicht so einfach.
Doch, aber nicht so einfach. Ne? Das ist schon ganz richtig. Aber er rekrutiert in der Regel russischsprachige, zentralasiatischstämmige, einige tschetschenischstämmige und dann auch noch einige andere junge Leute. Wir dürfen uns aber nicht darüber täuschen, in der dschihadistischen Szene, in Europa und auch in Nordamerika, da ist der ISK die prominenteste, die attraktivste Gruppierung. Alle wollen zu der, Aber sie schaffen es halt nicht mehr. Ganz einfach deshalb, weil man nicht einfach als Dschihadist in Pakistan auf dem Flughafen ankommen kann. Das ist gefährlich. Und man kann nicht mehr wie früher zu Al-Qaida über Iran reisen. Das haben einige Deutsche schon versucht, mit teils tödlichen Folgen.
Ich würde gerne noch mal was ergänzen. Wir haben vorhin über Geopolitik gesprochen. Es gibt jetzt auch noch ein geopolitisches Ereignis, ein sehr schlimmes Ereignis, eben diese Konfrontation zwischen Israel und dem Hamas, die auch direkte Auswirkungen auf den Dschihadismus hat. Man kann Hamas im Grunde auch als eine dschihadistische Organisation bezeichnen, die einen lokalen Agenda hat. Und Hamas hat durch dieses schreckliche Massaker sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen in dieser dschihadistischen Sphäre. Und jetzt probieren natürlich auch die ganzen anderen dschihadistischen Organisationen weltweit mit Hamas in gewisser Weise zu konkurrieren und durch Anschläge zu sagen, uns gibt es auch noch. Und damit sich als attraktiv für dschihadistische Sympathisanten darzustellen, aber auch wieder mal das große Leid der Palästinenser für sich auszunutzen und zu sagen, seht, der Westen hat euch verraten, seht, wie viele Palästinenser jetzt da gestorben sind. Dschihadismus ist wichtiger als jemals zuvor. Also wir dürfen zum Beispiel diese großen geopolitischen Ereignisse auch in diesem Zusammenhang nicht aus den Augen verlieren.
Wenn ich da vielleicht noch zu der Geopolitik noch zwei Dynamiken hinzufügen, die mir wichtig erscheinen. Es wurde eben von Herrn Steinberg die Taliban erwähnt und auch Iran. Und was wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, was vielleicht noch mal mehr erklärt, warum auch Russland jetzt zunehmend Zielscheibe für ISK geworden ist, ist einmal eine leichte Annäherung der Russen an die Taliban. Also nach der erneuten Machtübernahme der Taliban, nach dem Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan im Sommer 2021 hat sich die russische Führung vorsichtig angenähert. Es wurden mehrmals Taliban-Delegationen nach Moskau eingeladen. Und jetzt nach der Crocus City Hall-Attacke hieß es auch im russischen Außenministerium, man wolle prüfen, ob man die Taliban von der Liste der Terrororganisationen streicht. Und man wolle doch auch mehr gegen den Terrorismus kooperieren. Na, das ist mal die eine Dynamik. Und die zweite ist, dass wir natürlich eine starke Annäherung Russlands an Iran gesehen haben in den letzten zwei Jahren. Natürlich hatte Iran schon vor dem Krieg gegen die Ukraine freundliche Beziehungen mit Iran. Man hat in Syrien zusammen kooperiert, um das Assad-Regime zu stützen. Aber jetzt in den letzten zwei Jahren bekommt Russland bewaffnete Drohnen und anderes militärisches Gerät aus Iran und hat selbst auch seine militärische und wirtschaftliche Unterstützung und Kooperation mit Iran ausgeweitet. Nicht nur mit Iran, sondern ich würde sagen auch mit anderen iranischen Partnern der sogenannten Achse des Widerstandes, sprich den jemenitischen Houthis, Hamas wurde eben erwähnt und andere Gruppierungen. Und es kann durchaus sein, dass diese Dynamik Russland auch noch mal mehr zur Zielscheibe von ISK werden lässt.
Ist schwer nachzuvollziehen, Herr Steinberg, aber gehen sich da radikale Islamisten gegenseitig an die Kehle, also der ISK-Basis in Afghanistan, gegen die Taliban, gegen Hamas, gegen Hezbollah, gegen Iran. Was ist das für ein selbstmörderischer Fanatismus, der sich da innerhalb der dschihadistischen Szene austobt?
Ja, das ist das Ergebnis des großen Schismas in der dschihadistischen Bewegung von 2014. Bis dahin hat der Islamische Staat im Irak und Syrien, so hieß er damals, noch irgendwie zu Al-Qaida gehört. Es gab da noch ein Loyalitätsverhältnis. Das wurde 2014 aufgelöst und seitdem bekämpfen sich nicht nur die beiden Organisationen, also Al-Qaida einerseits, IS andererseits, sondern die Bündnissysteme, die Ableger beider Gruppierungen. Wir haben auf der einen Seite Al-Qaida, wir haben die Nusra-Front in Syrien, die heute anders heißt, aber auch die Taliban in Afghanistan. Und auf der anderen Seite haben wir IS-Gruppierungen, die der Meinung sind, dass es sich bei diesen Dschihadisten auch um schlimme Ungläubige handelt, die man zu bekämpfen habe. Und sie rechtfertigen das beispielsweise mit diesen neuen Allianzen, die Frau Notte eben dargestellt hat. Wenn man sich die ISPK oder ISK-Propaganda heute anschaut, dann wird man immer wieder den Vorwurf finden, dass die Iraner ja eigentlich mit den Juden kooperieren. Dann gibt es die Hinweise darauf, dass die Iraner mit den Russen kooperieren, die natürlich sowieso ungläubig sind. Es gibt Hinweise auf apokalyptisches Denken, also auf die Vorstellung, dass das Ende der Zeiten naht. dass dann die schwarzen Banner aus Khorasan, sprich aus Afghanistan, den Weg nach Westen antreten werden und dort alle Feinde des Islam, einschließlich der Juden und der Iraner und der Römer, das heißt heute der Türken, der Amerikaner, dass sie die dort besiegen werden. Sie haben durchaus recht, das ist eine fanatische Weltsicht, aber der IS hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er mit dieser Weltsicht in der Lage ist, sehr, sehr viele junge Leute weltweit anzuziehen, sehr viele Anschläge anzuleiten und sogar über einige Jahre hinweg Territorium zu kontrollieren. Also man sollte den IS nicht abschreiben. Ich bin eher skeptisch, was die Al-Qaida angeht. Aber der IS, der hat so viele Anhänger, der ruft so viel Begeisterung unter jungen Europäern hervor, dass wir da höllisch aufpassen müssen, dass das nicht eine sehr viel größere Gefahr noch wird, als sie das ohnehin jetzt schon ist.
Also Herr die Frau, wir haben ein apokalyptisches Weltbild, vermengt mit einem vollkommen diffusen Feindbild, wie wir gerade gehört haben. Ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, was das eigentliche Ziel dieses ISK ist. Ist das eine Art Neuauflage des untergegangenen Kalifats?
Ja, allein, dass ein Kalifat ausgerufen wurde, zeigt ja schon, was das Ziel ist. Kalifat heißt wirklich alle Muslime, und Muslime in der Sicht des IS sind natürlich nur Menschen, die dem IS folgen, zu vereinen und wirklich wieder ein großes Kalifat zu schaffen, und das überall auf der Welt. Und das ist ein relativ einfaches Programm, aber natürlich von zum Teil größenwahnsinnigen und apokalyptischen Weltsicht. Aber es scheint ja bedauerlicherweise in vielen Gegenden dieser Welt zu funktionieren. Ich komme noch mal ganz kurz nach Afrika zurück, wo es auch wieder Zusammenhänge mit Russland gibt. Also in dem Sahel gab es in den letzten Jahren 10.000 von Toten, aber ein ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel Mali. Da aus Mali wurden die Franzosen weggeschickt, die deutsche Präsenz ist auch nicht mehr da. Die Afrikanische Union, die da Truppen hatte, wurde auch von der Militärkunta rausgeworfen. Und jetzt kämpfen da gegen Al-Qaida und den lokalen IS-Ableger Russen, Ex-Wagner, Russen, die natürlich auch russische Kriegsführung betreiben, das heißt kaum Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen. Und dadurch werden natürlich gerade in diesem Teil der Welt wieder Tausende von Menschen in die Hände des IS getrieben. Also wir müssen uns wirklich diese ganzen globalen Zusammenhänge auch wieder angucken. Sonst heißt es wieder, ja, die Terrorgefahr in Europa ist gebannt. Und dann kommt aus einer ganz unerwarteten Ecke, wenn wir eben dieses Globale nicht in den Augen haben, doch dann wieder ein ganz schlimmer Anschlag.
Frau Notte, wie bewerten Sie diese Rolle Russlands im Sahel? Was hat Russland da verloren und was gibt es da für Putin zu gewinnen?
In der Tat weitet sich hier russische Aktivität aus. Also die Söldnergruppe Wagner ist ja bereits seit Jahren aktiv in der Region, zunächst in Libyen und dann darüber hinaus in der Zentralafrikanischen Republik, Sudan und dann eben auch jetzt in Mali. Aber nicht nur in Mali, sondern tatsächlich auch in Burkina Faso und in Niger. Und wir haben ja in allen drei Staaten in den letzten 2-3 Jahren Militärputschs gesehen und die Übernahme der Macht durch Militärjuntas. Die drei Staaten haben im letzten Herbst die sogenannte Allianz der Sahelstaaten formiert. Russland war da direkt ganz glücklich drüber, hat das als souveräne Entscheidung dieser drei Staaten begrüßt. Die drei Staaten haben auch vor kurzem die Staatengemeinschaft ECOWAS verlassen. Und Russland hat gesagt, man will hier mit allen drei Staaten Militärkooperationen, Kooperationen gegen den Terrorismus ausweiten. Nach der Crocus City Hall Attack hat Präsident Putin persönlich tatsächlich auch mit den Generälen sowohl in Niger als auch in Mali telefoniert. Bisher ist Wagner noch nicht in Niger aufgetreten, von dem, was man aus öffentlich zugänglichen Quellen weiß. Aber in Burkina Faso gibt es bereits Truppen und in Mali waren sie bereits aktiv und haben die Junta gegen Aufständische unterstützt. Nun muss man dazu sagen, diese ganze Gemengelage ist noch mal deswegen komplizierter, weil wir eigentlich nicht mehr über die Wagner-Gruppe sprechen können. Yevgeny Prigozhin, der Chef der Wagner-Gruppe, wurde ja letzten Sommer nach einer versuchten Meuterei beseitigt, kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Und seitdem versucht der russische Staat und das russische Verteidigungsministerium, diese Kämpfer unter stärkere staatliche Kontrolle zu bringen. Es gibt jetzt einen neuen freiwilligen Chor, der nennt sich Afrika-Chor. Da wurden jetzt Wagner-Kämpfer sozusagen ermuntert, mit diesem Chor Verträge zu unterzeichnen. Dieser Chor rekrutiert ganz aktiv, ganz aggressiv in den sozialen Medien eben für die Aktivitäten in der Sahelzone. Und wie gesagt, es gibt diese russische Absicht, in Afrika verstärkt aufzutreten. Das ist eine neue Priorität für die russische Außenpolitik. Ob Russland hier erfolgreich gegen diese Gruppierung vorgehen kann, ist dann nochmal eine ganz andere Frage, weil im Prinzip ist in den letzten Jahren das Problem schlimmer geworden, seit die Russen dort aktiv sind und nicht notwendigerweise besser.
Wobei die Russen ja einige Erfahrung vorweisen können. Seit ihrer Intervention in Syrien 2015 haben sie ja auch dort ganz gezielt den IS bekämpft. Wie effektiv, glauben Sie, könnten sie im Sahel sein?
Da würde ich zunächst mal doch korrigieren wollen. Als Russland im September 2015 in Syrien reingegangen ist militärisch, haben sie zunächst andere Gruppierungen prioritär bekämpft, die damals noch der
Assad-Regierung.
Genau. Und ich würde sagen, so ab 2017 sehen wir eine größere Fokussierung der russischen Truppen auf den Islamischen Staat tatsächlich. Aber was wir bisher in der Sahelzone sehen, ist halt einfach ein sehr, sage ich mal, brutales Vorgehen dieser Wagner-Kämpfer, denen ja auch Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten durch diverse Organisationen zur Last gelegt werden. Und deswegen ist sozusagen die Sorge, dass weiteres Radikalisierungspotenzial auch durch dieses Vorgehen geschürt werden könnte. Das ist also sozusagen die Problematik vielleicht kurzfristig verbessert, aber nicht mittel- bis langfristig.
Herr Steinberg, was glauben Sie, sind diese IS-Milizen, von denen wir jetzt geredet haben, im Sahel, sind die vernetzt mit dem ISK in Afghanistan? Gibt es da Verbindungen, womöglich Kooperation?
Es gab sie zumindest in der Vergangenheit. Wenn man heute auf die gesamte Szene schaut, dann ist doch auffällig, dass die Öffentlichkeitsarbeit aufeinander abgestimmt ist. Also wenn der IS in Mosambik oder der IS in der Sahara oder der IS in Khorasan in Afghanistan ein Video produzieren, dann ist das in der Regel im Original mit einem arabischen Text versehen. Und dieser arabische Text wird sogar in einer Schriftform präsentiert, die identisch ist. Also wir haben es hier mit einer regelrechten Corporate Identity zu tun. Und das ist der Hinweis darauf, dass es diese Verbindungen heute noch gibt, obwohl die wichtigsten Verbindungsglieder, die bekannt geworden sind, schon vor ein oder zwei Jahren beseitigt wurden. Die saßen nämlich in Somalia und haben dort dafür gesorgt, dass Finanzen und auch Personal ihren Weg zwischen den Kriegsgebieten in Südasien, im Nahen Osten und in Afrika finden. Wenn ich also tippen müsste, dann würde ich sagen, ja, diese Verbindungen gibt es immer noch. Der IS schafft es, über Kontinente hinweg zu koordinieren. Er hat auch regionale Koordinationsbüros, die allerdings, das muss man sagen, immer noch von den Amerikanern mit großer Entschlossenheit und auch großer Sachkenntnis bekämpft werden. Ohne diese amerikanische Bekämpfung, vor allem am Horn von Afrika, aber auch von Drohnenbasen im Niger aus, wäre der IS heute in vielen Kriegsgebieten immer noch sehr viel stärker. Das Problem, das es tatsächlich für die Amerikaner, für uns oder auch für die Welt insgesamt gibt, ist, dass die Einflussmöglichkeiten der US-Streitkräfte, aber auch der CIA in Afghanistan nach dem Abzug von 2021 so stark zurückgegangen sind. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass der IS Khorasan, ISK, im Moment so sehr erstarkt. Seine Bekämpfer sind einfach zu weit weg.
Herr Defraoui, die Amerikaner und auch die Deutschen haben sich aus Afghanistan zurückgezogen, die Franzosen aus dem Sahel. Überlässt man letztendlich dem IS diese Region und schafft damit die rechtsfreien Räume, die solche dschihadistischen Milizen im Grunde brauchen, wie Fische das Wasser?
Also Afghanistan und der Sahel sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, die Taliban, man traut bis zum gewissen Grad den Taliban zu, den IS effektiv zu bekämpfen. Ob sich das langfristig bewahrheiten wird, ist zweifelhaft, wie man auch aus dem Anschlag da in Moskau sieht. Der Sahel ist aber nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Also da unser erzwungener Rückzug aus dem Sahel lässt natürlich ganz große freie Räume für den IS. Die meisten der Sahelstaaten sind sogenannte Failed States, gescheiterte Staaten, die keine wirkliche Kontrolle über ihre Landesgebiete haben, die keine wirkliche in denen der Staat auch im Großen, in Gegenden, das sind ja riesige Staaten zum Teil, gar nicht präsent ist. Und da kann man wirklich befürchten, dass da andere, neue dschihadistische Emirate gegründet werden, wo der IS und vielleicht auch Al-Qaida wirklich, wie es bei dem Pseudo-Kalifat im Irak und in Syrien waren, zu territorialen Mächten werden und ganze Landstriche kontrollieren.
Frau Notte, nun gab es ja vor einigen Jahren so etwas wie eine sehr skurrile, klammheimliche Kooperation unterschiedlichster Mächte. Da haben Russen und Amerikaner in Syrien teilweise kooperiert gegen den IS. Da hat der Iran im Irak mit den Amerikanern über seine Hashd el-Shaabi, also schiitische Milizen, zusammengearbeitet, um den IS zu bekämpfen. Also es gab als kleinsten gemeinsamen Nenner eben diesen Feind, den dschihadistischen Feind. Halten Sie so etwas unter den jetzigen Voraussetzungen, Krieg in der Ukraine, überhaupt noch für denkbar, dass es so etwas wie ein Minimum an Kooperation gibt?
Leider erscheint es mir zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, dass wir diese Kooperation sehen werden. Tatsächlich ist uns mit Russland alles an Kooperation zu, ich sag mal, global wichtigen Themen. Es ist jetzt nicht nur der Kampf gegen den Terrorismus, sondern auch die nukleare Rüstungskontrolle, die nukleare Nichtverbreitung. Das ist uns alles weggebrochen in den letzten 2 Jahren. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied, wenn wir an die letzten 20 Jahre denken. Sie haben eben Syrien 2015 angesprochen, aber auch nach dem 11. September 2001, als die amerikanische Kampagne in Afghanistan begann und Russland damals selbst den zweiten Tschetschenienkrieg kämpfte, gab es ja Kooperation, Antiterrorismus-Kooperation zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, und zwar relativ beachtliche Kooperation. Dann, wie Sie eben angesprochen haben, 2015, kurz bevor die russischen Streitkräfte in Syrien reingegangen sind, hat Präsident Putin vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu einer internationalen Koalition gegen den Terrorismus aufgerufen. Zu der ist es dann natürlich nicht gekommen, weil die Amerikaner stark kritisiert haben, wen da Russland in Syrien wie bekämpft hat. Trotzdem gab es zumindest einen sogenannten Deconfliction-Mechanismus zwischen der russischen Luftwaffe in Syrien und der amerikanischen. Also man ist sich zumindest nicht in die Quere gekommen, was nun den Kampf gegen den Terrorismus betrifft in Syrien, weil man auch jetzt nicht wirklich direkt kooperiert hat. Mhm. Aber das scheint mir doch heute sehr unwahrscheinlich, weil ja die russische Führung gleich nicht nur der Ukraine die Crocus City Hall Attacke Ende März in die Schuhe geschoben hat, sondern letztendlich ja auch insinuiert hat, dass hier die westlichen Partner der Ukraine auch mitverantwortlich seien und damit relativ klar irgendwie die Tür zugeschlagen hat, was jetzt weitere Kooperation gegen den Terrorismus betrifft. Es gibt vermutlich geheimdienstlichen Austausch. Wir wissen ja auch, dass die Amerikaner Russland gewarnt hat. Das findet zumindest noch statt, aber das hat auch Herr Putin sehr öffentlich kritisiert, hat gesagt, diese Warnungen seien intendiert, die russische Gesellschaft zu spalten. Und wir sehen jetzt wirklich diese aggressive Medienkampagne in Russland, da eben die Fährte in die Ukraine zu legen. Deswegen bin ich leider sehr pessimistisch, was jetzt Möglichkeiten der internationalen Kooperation zwischen Staaten wie Russland, Iran und westlichen Staaten betrifft. Ich sehe eher eine Tendenz auf der russischen Seite, hier vermehrt mit Partnern wie Iran, China, den Taliban und eben den Militärdiktaturen in der Sahelzone zu kooperieren, aber nicht eine Tendenz, dass man hier mit westlichen Staaten kooperieren wird.
Weil Sie gerade die Ukraine erwähnt haben, Frau Notte, ich glaube, man muss das trotzdem ansprechen. Die Ukraine verfährt schon nach dem Prinzip, der Feind meines Feindes ist auch mein Freund. Sie lässt Milizionäre, auch rechtsextreme Milizionäre gewähren, solange es gegen Russland geht. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass radikale Islamisten in der Ukraine zumindest geduldet werden, soweit sich ihr Kampf gegen Russland richten könnte? Ist das in irgendeiner Weise für Sie vorstellbar?
Ich habe diese Beweise nicht gesehen. Man kann sagen, dass die russische Propaganda seit bereits 2 Jahren behauptet, dass die Ukraine IS-Kämpfer, primär aus Nordostsyrien, mit amerikanischer Hilfe in die ukrainischen Streitkräfte rekrutiert. Also das ist kein neuer Vorwurf. Ich habe dafür nie Beweise gesehen. Und für mich war es aber tatsächlich auch nicht überraschend, dass hier sofort der Vorwurf im Raum stand, dass die Ukraine verantwortlich ist. Denn wir sehen in den letzten 2 Jahren eine Tendenz, dass Moskau im Prinzip die Ukraine für alle möglichen internen Probleme verantwortlich macht. Ich habe hier keine überzeugenden Beweise gesehen, dass das dem tatsächlich der Fall ist.
Herr Steinberg, wie beurteilen Sie das? Das ist Ihr Spezialgebiet, internationaler Terrorismus.
Naja, mir geht es genauso wie Frau Notte. Ich kann diese Informationen nicht bestätigen. Es gab Diskussionen im IS im Jahr 2018, 2019 in Syrien, ob denn nicht die Ukraine ein geeignetes Rückzugsgebiet sei. Allerdings nicht, weil es dort irgendwelche Sympathien gab, sondern ganz einfach, weil die Ukraine ein etwas rechtsfreierer Raum war als andere Staaten, sehr korrupt, mit einer nicht leistungsfähigen Verwaltung. Und es scheint allerdings keine größere Wanderungsbewegung gegeben zu haben. Wenn es eine Wanderungsbewegung gegeben hat, dann wurde die auch 2022 fortgesetzt, und zwar Richtung Westeuropa. Also die Belege für irgendeine IS-Kooperation mit der Ukraine, vor allem eine militärische Kooperation, die gibt es ganz einfach nicht.
Herr Die Frau, die Tatsache, dass westliche Geheimdienste derzeit vor allem damit beschäftigt sind, die Situation in der Ukraine zu analysieren, auch die im Nahen Osten, ist das eigentlich eine ideale Voraussetzung für dschihadistische Milizen sozusagen im Dunkelfeld sich auszubreiten und zuzuschlagen?
Also ich würde das jetzt nicht so einschätzen, weil die westlichen Geheimdienste, die zum 11. September 2001 sich wirklich um Dschihadismus, Islamismus gekümmert haben, sind seitdem doch relativ fokussiert, spätestens seit den Attacken 2015, 2016 in Frankreich. Und ich glaube nicht, dass die westlichen Geheimdienste im Moment Dschihadismus vernachlässigen und dass wir dadurch mehr gefährdet werden. Im Gegensatz zur Öffentlichkeit und vielleicht auch sogar zur Politik schauen die Geheimdienste ganz genau auf extremistische, islamistische Gruppen. Aber reicht das aus? Wir haben gerade gesagt, der Dschihadismus ist weiterhin am Wachsen in Gegenden, auf die wir nicht geschaut haben. Diese Frage kann ich auch nicht beantworten. Ich habe nur noch eine ganz kleine Anmerkung zu Ukraine und Extremisten. Tschetschenen kämpfen auf beiden Seiten, ne? Und da zeigt sich, was für schlimme Effekte die Repression der Tschetschenen, der tschetschenischen Unabhängigkeit Ende des letzten Jahrtausends in Tschetschenien hatte. Zehntausende Tschetschenen, die getötet wurden, das grausame russische Vorgehen. Wir haben heute Tschetschenen, die kämpfen auf ukrainischer Seite. Dann haben wir Kadyrov, der auf russischer Seite kämpft, den man auch eigentlich als Islamisten bezeichnen kann. Und dann haben wir ganz viele tschetschenische Dschihadisten beim IS auch. Das zeigt, dieses brachiale russische Vorgehen sorgt eigentlich ständig weltweit, und das ist meine Angst für den Sahel und für andere Weltgegenden, wieder für eine neue Gewaltspirale und vor allen Dingen auch für neue dschihadistische Gewaltspirale.
Frau Notte, in Russland ist man mit dem Angriffskrieg, den man gegen die Ukraine angezettelt hat, konfrontiert. Gibt es auch so etwas jetzt wie ein Bewusstsein dafür, dass man womöglich neuen dschihadistischen Angriffen ausgesetzt werden könnte in den nächsten Monaten?
Ich glaube, das bleibt noch abzuwarten, wie jetzt die russischen Sicherheitsstrukturen weiter vorgehen werden. Was wir bereits sehen, und das hat Herr Eldefraui kurz angesprochen, ist bereits vermehrt Repression und Drangsalierung gegen Tadschiken, gegen Menschen zentralasiatischer Abstammung in diversen russischen Großstädten. Es wird auch grundsätzlich zu erwarten sein, dass auch diese Attacke innenpolitisch zum Vorwand genommen wird, nochmal die Daumenschrauben anzuziehen. Es wird jetzt beispielsweise die Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland diskutiert. Aber ob die Sicherheitsstrukturen tatsächlich die Kapazität haben werden, aufgrund dieser Obsession eben mit der Ukraine und anderen Staatsgegnern und Unterwanderern hier wirklich die Ressourcen aufzubringen, das bleibt dann abzuwarten.
Herr Steinberg, Putin setzt auf Repression im Kampf gegen die Dschihadisten. Worauf sollte Europa, worauf sollten wir setzen, um diese Gefahr einzudämmen?
Auf Information. Die Amerikaner machen uns das vor. Sie haben da ganz offensichtlich ein weltweites Datenschleppnetz laufen. Sie ziehen alle Informationen ab, die sie benötigen, um solche Anschläge wie die in Moskau, in Kerman, aber auch hier in Europa zu verhindern. Ich glaube, dass sie uns vormachen, dass wir starke Nachrichtendienste brauchen. Und die haben wir nicht. Letzten Endes sind wir da ähnlich schwach wie im militärischen Bereich. Ich glaube, insgesamt muss man aus den Ereignissen der letzten Monate schließen, dass wir eine grundlegende Überholung unserer Sicherheitsstrukturen benötigen. Wir wissen das bei der Bundeswehr. Einige wissen aber auch, dass unser Auslands- und militärischer Nachrichtendienst, der BND, sehr, sehr schwach ist. Und ob denn unsere Sicherheitsbehörden hier im Land so gut informiert sind, da habe ich auch so meine Zweifel, weil ich eben immer wieder höre, dass die erste Information über mögliche Anschlagsplanungen immer von den USA kommt, wenn das Thema die Dschihadisten sind.
Die Wiederkehr des Terrors, gibt es einen neuen IS? Herzlichen Dank an Dr. Guido Steinberger, ist der Experte für islamistischen Terrorismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. An Dr. Hanna Notter, sie ist Politikwissenschaftlerin am James Martin Center, ebenfalls in Berlin. Und an Dr. Asim El-Difraoui, Politologe und Publizist in Paris. Am Mikrofon war Martin Durm.